Das MDR-Klassik-Gespräch.
Geboren in Weimar, Dirigent, Musikwissenschaftler und Autor, einer, der knapp vor dem 90. Geburtstag sein neuestes Buch auf den Markt brachte. Herzlich willkommen, Professor Peter Gülke.
Dankeschön.
Sie sind fast 90 Jahre. Jetzt im Sommer stehen Sie als Dirigent unter anderem mit der Weimarer Staatskapelle und anderer Schiff auf der Bühne. Das heißt, Sie sind nach wie vor aktiv und im Unruhestand.
Ja, soweit das noch möglich ist. Ich muss da natürlich ein bisschen aufpassen. Wie viele meiner Kollegen kann ich es nicht lassen, obwohl ich ja nun wenigstens noch so ein zweites Ressort habe, eben die Schreiberei am Schreibtisch. Aber ich freue mich natürlich immer, wenn ich noch musizieren kann. Und bestimmte Erlebnisse beim Musizieren, die sind so sehr zum Teil, ich hätte fast gesagt, eines körperlichen Stoffwechsels geworden, dass man auf sie wirklich schwer verzichten kann.
Ist das auch das, was jung hält, Partituren zu studieren, sich immer wieder auf Musik neu einzulassen?
Das können Außenstehende sicher besser beurteilen als ich. Ich nehme es mal an, dass es so sei.
Bis 2020 waren Sie Chefdirigent der Brandenburger Symphoniker, davor lange Jahre Generalmusikdirektor in Wuppertal und auch immer wieder für Gastspiele unterwegs. Geplant war das so eigentlich nicht, denn lange Jahre haben Sie in den 80ern in Weimar gelebt und dort die Staatskapelle geleitet. Nach einem Gastspiel 1983 in Hamburg blieben Sie im Westen. Das war mutig, die Brücken abzubrechen. Heute leben Sie wieder in Weimar. Wenn Sie auf diese Zeit vor mehr als 40 Jahren blicken, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Das ist natürlich ungeheuer viel. Ich meine, ich muss ja mal sagen, die liebe Stasi hat ja verhindert, dass ich längere Zeit in Weimar Chefdirigent war. Ich war ja lange Zeit in Dresden und da war ich natürlich nicht der erste Dirigent. Ich war dort eigentlich Repertoire-Kapellmeister, hatte aber in Dresden großes Glück, dass ich oft auch Konzerte dirigieren konnte. Hatte dort auch das Studentenorchester, habe auch manchmal die Philharmonie dirigiert. In Weimar habe ich amtiert eigentlich nur 2,5 Jahre. Es war dann unerträglich. Ich habe ja auch etliche politische Konflikte, sind ja auch mal Bücher von mir verboten worden. Und also da ist eine ganze Menge zusammengekommen. Und am Schluss aber den Ausschlag hat eigentlich meine Frau gegeben, die in diesen Dingen ganz einfach noch konsequenter war als ich und die einfach gesagt hat, wir wollen unter diesen Umständen unser Kind nicht groß werden lassen. Vergessen wir mal nicht, dass damals er noch am Beginn der 80er Jahre kein Mensch voraussehen konnte, dass dieser Laden zusammenbrechen würde. Das haben doch die meisten Leute bis ein halbes Jahr zuvor nicht gewusst. Wir hatten immer das Gefühl, wir sind eigentlich lebenslänglich verurteilt in diesem Land. Aber meine Bindung an die Stadt war natürlich sehr stark und ich bin sehr froh, dass ich jetzt, seitdem ich nur allein bin, doch auch mich entschlossen habe, wieder zurückzukehren.
Gehen wir nochmal in das Jahr 83. Sie sind in Hamburg. Später dann wurden Sie in Berlin habilitiert. Sie waren Gastprofessor in Bochum, haben auch das Fach Dirigieren zum Beispiel in Freiburg gelehrt. Sie haben für das Dirigentenforum viel geleistet, viele Nachwuchsdirigenten ausgebildet und widmen sich jetzt in Ihrem neuen Buch dem Geheimnis, wie aus geschriebenen Noten klingende Töne werden, so der Titel. Worum besteht für Sie auch rückblickend das Geheimnis dieser klingenden guten Töne?
Geheimnis ist vielleicht so ein kleines bisschen zu hoch gegriffen, weil das ja, wo man sagen, nun tägliche Praxis für Musikanten ist, dass sie Noten vor sich stehen haben und die spielen sie ab und dann klingt das. Das Problem besteht darin, dass Noten ein bisschen mehr Fixierung und Festgelegtheit vorgeben, als für das Musizieren dann gelten kann. Nämlich nicht umsonst heißt der erste Satz in dem Buch, Musik ist immer anders. Sie ist beim Musizieren immer anders. Sie ist sogar anders, wenn wir die gleiche CD-Aufnahme an zwei verschiedenen Tagen hören, weil wir ja am nächsten Tag schon nicht mehr ganz derselbe sind, den wir am Vortag gewesen sind. Und diese Wandelbarkeit, der Umstand, dass Musik, in dem sie erklingt, zugleich ja verklingt, deswegen ja doch auch für die Philosophen immer interessant war als ein Gegenstand, soweit man von Gegenstand reden kann, dem sozusagen die Vergänglichkeit an der Stirn geschrieben steht. Sie von Musik verklingt, sie ist immer anders. Aber diese ganz grundsätzliche Differenz zwischen der Festgelegtheit des Geschriebenen, der wir ja große Werke verdanken, aber dass da eine ganz grundsätzliche Differenz aufrechterhalten ist und dass natürlich bei der Erkenntnis, die uns die Sprache vorgibt, wir zunächst mal das leichter Festlegbare benutzen. Nur, wo wir sagen, im Erlebnis einer Musik, bei der ich eben auch flaue Stellen, Steigerungen, große Ausläufe habe, also in der ich ganz Unterschiedliches erlebe, der ich auch wirklich ausgeliefert bin, das ist ja ein ganz anderes Erlebnis. Und das immer wieder neu zu Bewusstsein zu bringen, das hat mich eben einfach interessiert.
In Ihrem Buch gehen Sie auf Dirigenten ein, auf Herbert Blomstedt, auf Kurt Sanderling und damit auch auf die Frage, welchen Stil manche Kollegen bevorzugen, wann etwas authentisch klingt oder nicht, zu langsam, zu schnell. Es geht also um künstlerische Freiheit versus Genauigkeit, Werktreue oder Interpretation. Wie weit geht Ihre Freiheit, die Sie sich mit den Noten anderer als Vorgabe gönnen?
Es ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil diese Freiheit natürlich bei unterschiedlichen Werken, also Werken aus sehr verschiedenen Stilepochen, natürlich ganz anders aussieht. Denken Sie daran, dass eben noch in ganzen Renaissancezeit und bis ins frühe Barock hinein nicht mal die Instrumente festgelegt waren, dass man damals keine Dynamik vorgeschrieben hat. Das war alles in die Hand der Musikanten gegeben. Wir sind zum Beispiel in Bezug auf die große Wiener Klassik, auf die großen vier Meister, also dann war Haydn, Mozart, Beethoven und Schubert. Wir sind heute noch zum Teil im Irrtum darüber, wie viel damals noch freigestellt war. Zum Beispiel was Bogenstriche, was Artikulation angeht. Da ist unsere Verantwortung einfach größer, als bei späterer Zeit einzelne Stimmen noch sehr viel perfekter notiert worden sind. Also bei Gustav Mahler etwa oder bei Richard Strauss oder bei Jüngeren. Diese Frage, was Sie Freiheit nennen, die steht im Grunde bei jedem Stück neu.
Ich nehme an, Sie haben auch das mit Alfred Brendel besprochen, dem großen Pianisten. Sie sind mit ihm befreundet, sind beide Mitglied im Orden Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste. Ein Briefwechsel von Ihnen beiden oder auch ein Gespräch war das, ist als Buch im Bärenreiter Metzler Verlag erschienen, Die Kunst des Interpretierens. Was macht Ihre Freundschaft aus, die menschliche, aber eben auch die künstlerische?
Eben beides. Wir hatten immer eine ziemlich große Öffentlichkeit da bei den Schubertiaden.
Also Schubertiade ist ein gutes Stichwort, denn in Ihrem Buch gehen Sie beide sehr ausführlich auf das Werk von Schubert ein, die Sonaten, die Bezüge zu Beethoven. Was hat er Ihnen gegeben, auch zu denken gegeben, dieser Franz Schubert früher, aber auch jetzt im Alter?
Wo man sagen, dieses enge Beieinander, enge biografische Beieinander, was nie mit einem zu einem Miteinander geführt hat zwischen Beethoven und Schubert. Das ist ja hochinteressant, ne? Beethoven, der große Arbeiter, der große Kontrolleur dessen, was er da macht. Und Schubert, dieser unglaublich spontan Komponierende, der lieber mal ins Unreine komponiert, der manchmal sogar Sachen niederschreibt, von denen er weiß, die können so nicht stehen bleiben, aber ich brauche sie als Hinweg zu irgendetwas. Da gibt es ganz unglaublich interessante Dinge.
Also die Musik als der entscheidende rote Faden in Ihrem Leben, Weimar, eine Stadt, der Sie von Kindheit an und eben auch jetzt sehr stark verbunden sind. Geboren wurden Sie 1934 in Weimar, in einer Zeit, die Deutschland danach komplett verändern sollte. Und was 1945 da niederlag, das haben Sie direkt mitbekommen. In etlichen Interviews haben Sie erzählt, wie es für Sie als Kind war, als Sie die Häftlinge vom Buchenwald, vom Ettersberg kommen sahen, aus dem Lager dort. Ein Anblick, sagten Sie oft, der tiefe Nachwirkung hinterlassen hat bei Ihnen. Sind das Bilder, die jetzt noch mal stärker werden, auch gerade jetzt in unserer Gegenwart?
in unserer Gegenwart sowieso, dass eine Demokratie sich einer bestimmten Verhärtung der Meinungsfronten und einer bestimmten Radikalisierung nicht erwehren kann und dass eigentlich so etwas zu befürchten ist wie ein Selbstabbau der Demokratie. Das ist eine furchtbare Erfahrung. Das ist das eine. Ich habe damals, da ist ja unter anderem das Haus, in dem eine von mir sehr innig geliebte Großmutter mit ihren beiden Töchtern ums Leben gekommen ist. Das Haus ist ja bombardiert worden. Und in den Trümmern habe ich dann damals sozusagen als kleiner Hitlerjunge zusammen mit KZ-Häftlingen gearbeitet. Und ich habe ja, meine Großmutter ist zerfetzt worden. Ich meine, ich hatte plötzlich eine Hand meiner Großmutter auf der Schaufel. Das sind Dinge, wenn ich die erzähle, dann schuddert es einen gleich. Aber ich muss Ihnen sagen, in dieser merkwürdigen Zeit war ich als kleines Männchen, als 10,5-Jähriger, ich war wichtig. Ich war sozusagen zu Hause der Mann im Hause. Und wir haben an allen Stellen geholfen. Und also der große Ernst Bloch, bei dem ich hier noch studiert, hat ja oft vom Dunkel des gelebten Augenblicks gesprochen. Wenn man in so einer Unmittelbarkeit befangen ist mit dem, was man da auch an Schrecklichem erlebt, dann gibt es einen schonenden Mechanismus, der einen eigentlich davor behütet, das in seiner ganzen Problematik zu begreifen. Das Einzige, was mir wirklich sofort furchtbar war, dass ich die in Teppiche eingewickelten Leichen meiner Tanten gesehen habe und da guckten unten die Füße und oben die Hände raus und die waren nur schon davor. Das war furchtbar. Das war furchtbar. Aber das ist eher die Ausnahme gewesen.
Eine Zeit, die Sie auch mit Imre Kertész besprochen haben, mit dem Sie eng verbunden waren, befreundet waren. Mögen Sie dazu noch was sagen, zu diesen Begegnungen, den Gesprächen?
Dieser Hintergrund hat immer eine große Rolle gespielt. Ich habe ja sehr viele jüdische Freunde, die für mich wahnsinnig wichtig waren. Was ich an Kertész unendlich bewundert habe, das ist dieses Beieinander von fast fröhlicher Lebenszugewandtheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite diesem Hintergrund dessen, was er als Junge in Buchenwald erlebt hatte. Und von dem er immer wieder gesagt hat, Leute, es ist passiert, es kann auch wieder passieren. Nein, das sind große Erlebnisse gewesen. Also gerade auch im Dreieck mit Andras Schiff, weil Schiff ja auch mit Herr Kertész sehr befreundet war. Ne?
Ich würde gerne noch einmal mit Ihnen über die Tiefe der Musik sprechen. Denn Sie sagen oft, man muss die erspüren. Wann ist heute Peter Gölke ein Dirigent aus Ihrer Sicht gut?
Selten. Es gibt ja Absolutisten unter meinen ganz großen Kollegen, besonders also hier Celi Bidache, der gesagt hat, wenn in einem Konzert 2 bis 3 Minuten wahre Musik passiert, dann ist es viel. Das ist natürlich ein bisschen extrem. Also es ist, jede musikalische Aufführung enthält Risiken und es gibt eben einen schönen Übergang, den man mal schön schafft und es gibt einen, den man nicht schafft und dann vergessen Sie nicht, es gibt ja nun dieses ständige Spiel von Frage und Antwort zwischen mir und dem Orchester. Nicht nur, dass ich frage und das Orchester antwortet, sondern genau auch umgekehrt. Dort hat's geklappert und da hast du nicht aufgepasst und diesen langsamen Satz, den hast du nicht gleich erwischt und so. Also diese Rechenschaften sind manchmal quälend, aber sie sind auch notwendig. Aber sie sind, das muss ich dazu sagen, sie sind natürlich auch die Kehrseite und die sozusagen die Gestehungskosten von ungeheuren Glücksgefühlen, die man eben beim Musizieren auch haben kann.
Letzte Frage an Sie, Peter Gölke. Der moderne Musikbetrieb heute, ist das etwas, was Sie begeistert oder sagen Sie, es fasziniert mich nicht oder wenig. Wie blicken Sie auf den Musikbetrieb heute?
Ja, das Wort Betrieb haben Sie natürlich bewusst gewählt. Der Betrieb wird mir natürlich fremd, aber ich meine, das ist eine Aussage, die nicht viel wert ist, einfach aufgrund meines Alters. Nein, ich will nur sagen, ich finde es ganz wichtig, dass man interessiert bleibt für moderne Entwicklungen, auch wenn sie einem zunächst fremd sind. Abgesehen davon, ich habe immer auch eine bestimmte Verantwortlichkeit empfunden, als besonders als Chefdirigent für moderne Entwicklung, für Komponisten, die aufgeführt werden müssen. Und und deren Werke ich manchmal auch gegen ein missgelauntes Orchester durchsetzen musste. Das gehört zu unseren Verantwortungen als Dirigent dazu. Das ist ganz wichtig, dass es Ensemble Betriebsformen gibt, die heutzutage ein bisschen schwierig sind, und dass wir die Verfügbarkeit von mechanisch reproduzierter Musik, dass die auch die Art des Musizierens verändert, dass man eben jeden beliebigen großen Dirigenten sofort per Klopfdruck sich ins Ohr buxieren kann. Das sind Entwicklungen, deren Gefahren ich natürlich sehe, deren Chancen ich auch sehe. Ich freue mich auch, ich meine, ich habe immerhin den alten Furtwängler noch erlebt als junger Mann, und ich habe zu diesen Aufnahmen eine ganz, ganz starke Beziehung und freue mich natürlich, dass ich das noch heutzutage anhand etlicher Aufnahmen verifizieren kann. Das ist die eine Seite der Sache. Aber es spielt in diesem Sektor eben eine ganz große Rolle, der Umstand, dass all das, was wir jetzt technisch vermögen, dass jeder technische Fortschritt eigentlich auch an unsere Verantwortung immer höhere Anforderungen stellt und dass dem wir nicht gewachsen sind, dass uns der technische Fortschritt an vielen Stellen, unter anderem eben in der Musik, davonzulaufen droht. Das ist eine Gefahr, die ich sehe und bei der ich mir natürlich sage, das kann natürlich auch eine Täuschung eines alten Knackers sein.
Sagt Peter Gülke, dem wir alles Gute wünschen zum 90. Geburtstag. Danke für das Gespräch.
Bitteschön, sehr gern.